Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bis Lucky geht immer eine neue Woche mit den Tops und Flops. Des Wochenendes beginnt sie. Und mit Bernd Schwickerath.
Tag, Herr Fetzer. Der Rekordfetzer. Was für ein Rekordwochenende. Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja, kommen wir gleich dazu. Vorher wollen wir natürlich noch Jona, Christoph und Marc begrüßen hier in der Bissl Hockey Fankurve. Neu mit dabei über Steady. Steady.de/Bissl Hockey. Für die, die es noch nicht wissen oder die noch nicht mit dabei sind, die Tops und Flops kommen ja auch über den offenen Feed. Also kommt da mit rein in die Bissl Hockey Fankurve und kriegt dann an allen Wochentagen die 10 Minuten Eishockey, also diese Tops und Flops jetzt hier immer mittags, dann schon am Montag und Dienstag bis Freitag auch mittags immer die 10 Minuten Eishockey in Podcastform und natürlich unsere Texte am Wochenende, die Best of Seven, eine lange Kolumne, schön am Samstagvormittag oder am Wochenende zum Lesen und die drei Gedanken zum Playoff-Spieltag, also da seid ihr allumfänglich umsorgt. Und Vincent hat sich gedacht, das finde ich so gut, dass ich von alles Hörer gleich mal auf Ultra upgrade. Vielen Dank dafür an Vincent.
Kannst ihn auch Winnie nennen, ne? Das ist ja auch eine Short-Handed-News-Legende, Underclass-Legende. Und dass der hier weiter dabei ist, das ist schon vor aller Feinsten.
Dann kommen wir zu den Rekorden oder zu dem Rekord überhaupt. Na, also der größere Rekord war natürlich schon der Ovechkin-Rekord. Tor Nummer 895. Wayne Gretzky tatsächlich überholt.
Ja, und es ist ja schon verrückt, dass das mittlerweile jetzt so Standard ist, aber eigentlich hätten wir ja schon, also eigentlich vor ein paar Jahren ja alle gedacht, das wird nie so sein. Und Ovechkin selber hat es ja auch gedacht. Und es ist ja auch, ich habe so, der Mann hat fast 900 Tore geschossen. Und wenn man das mal auf Saisons runterbricht, dann sagen wir mal so ganz grob gerechnet, 20 Saisons, 40 oder 50 Tore, nie wirklich verletzt gewesen. Klar, dieses Jahr sogar mal ein Bein gebrochen, aber halt nie so wirklich mal über Monate ausgefallen. Und es ist einfach nur krass, wie er es geschafft hat, immer und immer wieder seine Tore zu schießen. Egal, ob Washington gerade ein Top-Team ist oder Washington gerade sogar die Playoffs verpasst, er schießt einfach immer Tore. Und das, egal mit welchen Mitspielern. Früher so ein Niklas Bäckström, dann natürlich irgendwann Kuznetsov, jetzt eher so ein Dubois. Es ist einfach nur Wahnsinn. Oder so ein Strome, wer da auch immer gerade auflegt. Es ist Wahnsinn.
Ja, irgendwie, ich habe einen Tweet gelesen von vor über 10 Jahren, da hieß es dann, ja, der Gretzky-Rekord, der müsste eigentlich safe sein, weil irgendwie 18 Jahre mit im Schnitt 50 Toren oder dann jetzt irgendwie halt 20 Jahre mit über 40 Toren, das schafft eigentlich keiner und das ist eigentlich schon Wahnsinn, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, ne? Also klar, diese absolute Zahl mit knapp 900, das ist jetzt das nächste Ziel, die 900 zu knacken, aber über diesen Zeitraum halt immer 40, 50 Tore zu schießen, was ja einmal schon zu schaffen, unglaublich ist. Und das jedes Jahr wieder und dann auch zwischenzeitlich, wenn mal, ich hatte so zwischenzeitlich das Gefühl, okay, ja, Dinger fallen nicht mehr so, dann auch diese, war das letzte Playoffs, wo er dann gar nicht gepunktet hat, ja, also ja. Dann irgendwie so, okay, gut, Tempo höher, dann punktet er vielleicht gar nicht mehr und dann kommt er so zurück und dann auch nochmal mit dem Beinbruch jetzt im November. Damals haben ihm 27 Tore gefehlt, ja, am 18. November bricht er sich das Bein, da fehlen ihm 27 Tore und jetzt hat er es halt geschafft, also natürlich überragend die sportliche Leistung.
Und was man bei ihm halt auch nie vergessen darf, ist, er hat direkt seine allererste Saison nicht spielen können wegen des Lockouts. Er hat noch einen Lockout erlebt. Er hat die Corona-Zeit erlebt. Also er hätte ja fast noch 2 Saisons insgesamt mehr haben können. Also es ist nie, gut, wer weiß, was in dem noch passiert ist. Wer weiß, ob er dann jetzt auch schon körperlich weiter platter wäre. Aber sagen wir mal so, es wäre nicht unwahrscheinlich, wenn der Mann die 1000 Tore geknackt hätte. Das muss man so sagen. Das ist einfach nur absolut Wahnsinn.
Ja, und ist das jetzt noch möglich? 1000?
Boah, also 3 Saisons müsste er wohl noch spielen dann, ne? Das weiß ich nicht. Er ist jetzt 39, ne? Aber du hast ja ganz andere Thema angesprochen. Das darf man bei Ovechkin natürlich wirklich nie vergessen. Seine politische Komponente. Und ja, wir erzählen euch da jetzt nichts Neues. Haben wir auch alle schon 80.000 Mal erzählt und wurde auch von anderen Leuten schon sehr oft berichtet. Es ist natürlich seine klebrige Nähe zu einem Diktator wie Wladimir Putin und ich finde es, also ich fand es ja, wann war es, vor 3 Jahren, als der richtige Ukraine-Krieg in Anführungszeichen dann anfing, als er dann darauf angesprochen wurde und er dann sowas sagte, ja, ich bin ja nur Sportler und kein Politiker. Ja, das mag ja stimmen, aber er ist ja so viel mehr, weil er hat ja nicht nur bis heute sein Instagram-Profilfoto zusammen mit Putin, er hat ja sogar aktiv Wahlkampf für diesen Mann gemacht. Also er ist nicht einer, der irgendwie mal gesagt hat, ja, ich wähle den oder das ist halt mein Präsident und ich bin halt Russe oder was auch immer. Das gibt's ja bei vielen Leuten, dass die irgendwie sagen, sag ich mal, ein engeres Verhältnis zu einem gewissen Politiker haben oder zumindest sich nicht scheuen, sich da mal ablichten zu lassen. Aber er hat aktiv in den Wahlkampf eingegriffen. mit einem eigenen Putin-Team, was so hieß, und sich dann ein paar Jahre später hinzustellen und sagen, ich bin ja nur Sportler, ist halt einfach nur lächerlich.
Ja, und da gab es ja die Möglichkeit dann, also die Frage ist dann immer, kannst du dich dann distanzieren, ne, von diesem Politiker, oder willst du das überhaupt in der Pressekonferenz? Dann gab es diese Aussage, ja, Krieg ist immer schlecht, so ungefähr, oder Peace Stop the War, ja. Also jetzt in dem Fall nicht der Konkrete, aber er ist grundsätzlich gegen Krieg. Aber unterm Strich muss man einfach sagen, in seinem Instagram-Profil ist halt ein Foto mit Wladimir Putin, der aktuellen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und unschuldige Menschen tötet. Und
und auch schon vor 22, wenn wir überlegen, was da auch innenpolitisch alles passiert, ne, wie die Demokratie abgeschafft wird und Leute aus Fenster fallen und alles sowas. Ne? Also es ist ja nicht so, als hätte man sagen können, ja gut, bis 22 war alles super und dann hätte er sich vielleicht distanzieren können. Sondern es war ja schon immer eine Katastrophe.
Ja. Ich fand es ganz gut, wie es die Athletic gelöst hat, ehrlich gesagt, weil da war vor ein paar Tagen schon mal ein größerer Artikel, warum diese Person halt dann doch nicht nur cool ist. Ja? Und dann das an dem Tag zu machen, Sportsnet, also den Rekord.
Gutes,
wie meinst du?
Sportsnet hat auch was richtig Gutes, hat so mit so Politik-Sportprofessoren gesprochen und so über die Wirkung, was macht das denn eigentlich mit Fans, wenn sie über ihren Lieblingsspieler, Sportler, was auch immer, irgendwie politische Botschaften bekommen oder auch eben nicht. Das war auch sehr interessant.
In dem Moment ist es der Rekord, der 895. Treffer, ein Rekord für die Ewigkeit, ist eben nicht für die Ewigkeit gewesen. Aber ja, im Umfeld dieses Rekords und im Vorfeld des Rekords ist es auch wichtig, das andere zu thematisieren.
Kurze Frage noch. Ist der denn jetzt ewig? Also wir würden natürlich eigentlich sagen, klar, also, wie es halt auch bei Gretzky hieß. Aber so ein Auston Matthews hat eine bessere Tor-pro-Spiel-Quote als Wayne Gretzky. Ne?
Das ist halt
als Gretzky auch, aber auch als Ovechkin.
Ne? Ja, die Frage ist halt,
ob er noch so lange durchhält.
Ne? Genau. Wie lange spielt er? Also das eine ist ja natürlich auch, und das ist schon bei Ovechkin auch faszinierend, dass der Körper diese Spielweise auch so lange mitgemacht hat. Ne? Also das ist ja durchaus auch nicht irgendwie eine körperschonende Spielweise, die er hat, sondern ist einfach immer Vollgas. Und klar fährt er jetzt nicht mehr so viele Hits wie zu Beginn seiner Karriere, aber der hat halt einfach auch mit brutal viel Energie gespielt und nicht nur als Torjäger, sondern insgesamt auf dem Eis. Und die Frage ist halt, macht der Körper das mit bei Auston Matthews? Hat der auch dann noch Bock, irgendwie nach 35 weiterzuspielen? Produziert der da weiterhin? Weiß ich nicht. Aber aktuell wäre er auf dem Weg, dann der Nächste zu sein, der da hinkommt. Und zumindest halt vielleicht einmal die 800 knackt und dann vielleicht haben wir dann, weiß ich nicht, wie es dann heißt, nicht The Great Chase, sondern mach it, Matthews. Ja.
Barrett, ich habe mir bis gerade mal schnell die Tage gegoogelt. Weißt du, wie oft Herr Ovechkin gecheckt hat in seinem Leben?
Sehr oft, sehr oft.
3734 Mal. Auch nicht ganz so verkehrt. Ne?
Nee.
Und er hat natürlich auch noch Checks bekommen und Schüsse geblockt. Jetzt nicht ganz so viele wie andere, aber es ist ja nicht, so, als wäre ein Check das Einzige, was seinen Körper irgendwie ein bisschen nach unten bringt. Ne? Ja.
Okay, der andere Rekord in Deutschland, in der DEL. Ty Ronning hat es geschafft. 22. Spiel in Serie mit mindestens einem Punkt. Peter Dreiseitel also da überholt. Punktet und punktet und punktet und punktet. Und die Reihe ist natürlich überragend mit ihm, mit Föderl und mit Tiffels. Da funktioniert einfach alles. Und die große Frage natürlich, wer kann den überhaupt stoppen und wer kann diese Reihe überhaupt stoppen?
Richtig, und ich fand es vor allen Dingen cool, dass er noch ein Tor gemacht hat. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Vorlage, sei es auch ein Second Assist, nicht irgendwie richtig zählen würde. Aber ich fand es cool, dass er dann an dem Rekordtag auch noch ein Siegtor, also nee, ein Siegtor war es gar nicht, das war ja das Dritte, ne? Dass auch noch ein Tor gemacht hat. Ich finde, das hat das Ganze nochmal abgerundet.
Und insgesamt die Eisbären, ne? Also wir sprechen viel über Ronning, wir sprechen viel über diese Reihe mit Föderl, mit Tiffels noch mit dabei. Wir haben über Tiffels geschrieben, der so ein bisschen zu kurz kommt, aber jetzt auch wieder 3 Assists gehabt hat in diesem Spiel. Also er macht halt vielleicht nicht so viele Tore wie Ronning und hat den Scoring-Streak nicht und ist auch nicht Spieler des Jahres geworden mit Föderl, aber der ist halt extrem wichtig für die Reihe. Und dann sprechen wir nur über die Offensive, haben noch gar nicht über die Defensive gesprochen und über die Torhüter, muss man ja sagen, in den Viertelfinale und Halbfinale.
Ja, aber auch generell halt über die Defensive, weil du kassierst bisher 2 Tore in diesen 3 Spielen gegen die Adler Mannheim und Expected Goals für die Mannheimer ist unter 6. Das heißt, du hättest auch, klar sind die Torhüter, also Hildebrand vor allen Dingen, der ja gerade wieder am Tor ist, ist natürlich auch besser, als er eigentlich müsste. Aber auch insgesamt, was die Berliner an Zweikämpfen gewinnen, wie stark die vor dem eigenen Tor verteidigen, wie eng da alles ist. Also Mannheim, finde ich, hat ja gerade beim gestrigen Spiel vor allen Dingen da Anfang des letzten Drittels wirklich nicht schlecht gespielt hat, die Eisbären noch gut eingeschnürt, aber irgendwie hatte man nie das Gefühl, dass das Spiel noch komplett kippen kann, weil die Berliner so sattelfest sind und eben die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen und weil sie eben nicht nur Leute haben, die vorne wirbeln können und zaubern können und Tore schießen können, die irgendwie dann im Highlight-Video auftauchen, sondern weil sie auch knallhart sind und wirklich, wie gesagt, Zweikämpfe gewinnen, Leute aus dem Torraum rausschieben und sowas. Das ist einfach eine richtig gute Mischung, die Berliner wieder hat.
Nur einmal in den Playoffs mehr als zwei Gegentore kassiert. Das war dieses 4:3 nach Verlängerung gegen Straubing im Viertelfinale. Fangquote kumuliert, also Stettmar, der schon stark war, der beste Torwart im Viertelfinale. Und jetzt Hildebrand, 96,11%. Also, ich meine, über 93 ist schon richtig, richtig stark. Die haben über 96%. 8 Gegentore aus dem Slot kassiert. Zum Vergleich, Mannheim ist bei 18 Gegentoren aus dem Slot. Und was ich halt auch sehr faszinierend finde, knapp 40% der gegnerischen Schüsse kommen von der blauen Linie. Da haben sie nur ein Gegentor kassiert, weil die nicht gefährlich sind.
Weil sie halt alles vor dem Tor eng machen.
Genau.
Ne?
Ja. Also vor dem Tor arbeiten sie gut weg und die Schüsse von der blauen Linie, die sind dann oft auch gar nicht gefährlich, weil dann auch ein Stürmer rauskommt, der blocken kann, weil sie eben vor dem Tor wegarbeiten, wie du gesagt hast, Boxout und so weiter. Also einfach eine komplette Mannschaft, einfach eine richtig, richtig, richtig starke Mannschaft.
Ja, da gehen wir mal rüber zum Flop, weil das sind natürlich im Umkehrschluss die Mannheimer. Ja, die Berliner machen super, haben wir gerade lang und breit erklärt, aber trotzdem kann man, finde ich, von Mannheim mehr verlangen als 2 Tore in 3 Spielen. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, warum so ein Ortega und Fischbuch jetzt erst wieder reingekommen sind, weil gerade die Ortega-Reihe, die fand ich gestern gar nicht schlecht. Und ich frage mich, ob man diese beiden Leute, die offensiv ja wirklich was drauf haben, gut, vielleicht nicht die allerbesten defensiv sind, das stimmt natürlich auch, muss man immer bedenken, aber ob man die nicht schon vorher hätte bringen können?
Haben wir, glaube ich, wochenlang schon drüber diskutiert, ne? Wer da spielen kann und oder wer da spielen soll und wer nicht. Also dieses Wechselspiel dann auch in der Endphase der Hauptrunde. Und jetzt kann man immer sagen, ja, Berlin ist einfach so stark, aber der Anspruch der Adler Mannheim sollte halt einfach trotzdem sein, da mitzuhalten und die Eisbären zu fordern. Und jetzt sind sie kurz vorm Sweep. Also natürlich ist das zu wenig aus Adlersicht. Und da reicht es mir dann auch nicht immer danach zu sagen, ja, Chancen waren da. Wenn du nur 2 Tore schießt in 3 Spielen als Spitzenteam, ist es zu wenig.
Ja, apropos Chancen waren da und wurden nicht gemacht. Du bist drüber nach Ingolstadt. Nächster Flop am Wochenende. Beide Spiele verloren. Also klar, das erste Spiel war dieses 8-0, war es 7-0? Ich weiß gar nicht mehr.
7-0,
also
ja.
Auf jeden Fall historisch. Und dann...
Höchster Sieg im Halbfinale überhaupt in der DL-Geschichte.
Genau, höchster Sieg im Halbfinale überhaupt. Und seitdem funktioniert vor dem gegnerischen Tor aber eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Also natürlich haben die Ingolstädter nach wie vor gute Chancen. Ich fand, dass sie auch gerade im ersten Drittel bei dem zweiten Spiel in Köln am Freitag klar die bessere Mannschaft waren. Da müssten sie eigentlich führen. Aber sie machen es nicht. Und jetzt am Sonntag machen sie sogar überhaupt kein Tor. Und sie haben in diesen beiden Spielen, die sie jetzt verloren haben, Expected Goals-Werte von 8-4. Und reale Tore von 2-7. Also hat es irgendwie auf beiden Seiten, was Effizienz oder angeht, irgendwie nicht richtig funktioniert.
Ja, wie weggeblasen irgendwie. Ne? Die haben diese beiden Spiele gegen Nürnberg 6-0 und gegen Köln 7-0. Also läuft einfach alles und auch jetzt nicht nur einzelne Spieler, die treffen, sondern einfach wirklich extrem tiefes Scoring und dann ja ein Wochenende, an dem es nicht so gut läuft. Ich glaube, dass dass Ingolstadt schon mal massiv zurückkommen wird jetzt unter der Woche. Aber das macht die Serie natürlich interessant. Und auf anderer Seite, bei den Kölner Haien müssen wir natürlich über Hudacek sprechen. Ne? Der absolute Top jetzt am Sonntag oder eigentlich in den beiden Spielen, ne? Wie der zurückgekommen ist nach diesen 4 Gegentoren im ersten Spiel, wo er nicht so viel hat machen können, finde ich. Aber dann rauszugehen, du kriegst eine 0-7-Klatsche, kommst dann zurück und kriegst in 2 Spielen nur 2 Gegentore, das ist auch richtig stark.
Ja, und wie wir es ja heute auch in den 3 Gedanken geschrieben haben, erschien ja Ende der Hauptrunde so ein bisschen seinen Status als Nummer 1 verloren zu haben. Aber in Playoffs ist er halt wieder voll da. Und er war auf jeden Fall der Hauptgrund, warum die Haie gestern in Ingolstadt gewonnen haben. Jetzt 2-1 führen und eventuell, ich meine, was meinst du, was am Dienstag da der Baum brennen wird in Köln? Wenn die da das 3-1 machen, also... Dann hat Ingolstadt aber ein richtiges Problem, weil, ja, kennt man ja dieses Gequatsche von, ja, Adversity und sowas muss man mal erleben und sowas, ne? Ich glaube, die Ingolstädter Saison war ja bisher ziemlich viel Wolke 7. Und jetzt sind sie mal, also noch nicht, steht 2-1, locker bleiben. Aber wenn sie am Dienstag verlieren, dann sind sie natürlich richtig mit dem Rücken zur Wand. Und da bin ich mal gespannt, ob sie da wieder rauskommen.
Mittwoch ist das Spiel. Dienstag, Mittwoch, Dienstag Mannheim Berlin und Mittwoch Köln gegen Ingolstadt. Ja, und am Freitag dann auf jeden Fall ein weiteres Spiel in Ingolstadt in diesem Halbfinale. Was ich bei Köln auch noch rausstreichen würde, sind andere Spieler als die Top-Reihe, die eben getroffen haben. Mhm. Also diesen 5:2 war ja Maxi Kamera da, Doppeltorschütze. Okay, da hatte Hattrick, hatte Grenier den Hattrick. Können wir auch wieder diskutieren. Hätte da
noch 2-1 Leere, ne?
Hm? Was?
2-1 Leere.
Genau, ja, also hat aber Grenier auch getroffen. Können wir diskutieren, hätte da noch drauf sein dürfen. Ja, Check gegen den Kopf von Hüttl. Aber jetzt auch bei dem Sieg gegen Ingolstadt in Spiel 3. Curry mit dem Game-Winner in Überzahl, der eh schon sehr, sehr gut trifft in den Playoffs und dann Storm, gut, das war ein Empty Netter, aber sie haben es jetzt ohne Punkt von ihrer Top-Reihe auf jeden Fall auch geschafft in Ingolstadt.
Ja, wobei man sagen kann, ich fand, Curry war ja vor der Saison schon bei sehr vielen Gesprächen bei sehr vielen Vereinen im Gespräch so rum, und wenn er nicht nach Köln gegangen wäre, wo es halt auch irgendwie diese zementierten Top-Reihen gibt, ich glaube, bei vielen anderen Clubs wäre der auch ein Top-6-Spieler. Also das, klar ist er im Kölner Line-Up aktuell gerade eher einer für die Tiefe, aber ich finde, das ist ja kein klassischer Tiefenspieler in dieser Liga, oder?
Nee, aber Köln braucht, weil Ingolstadt einfach so ein tiefes Scoring hat, Köln braucht auch andere Reihen als eben diese erste Reihe, die trifft. Ja, und in dem Fall ist es Curry mit 5 Toren jetzt in 9 Spielen in den Playoffs.
So, DL2. Dresden führt 3-1 gegen Kassel. Also am Wochenende beide Spiele gewonnen. Gestern dramatisch 8 Sekunden vor Schluss Travis Turnbull in so einem Nachschluss. Also das hat sich Kassel, glaube ich, auch wieder ganz anders vorgestellt.
Ja, und also Dresden gewinnt einfach diese knappen Spiele, ne, weil jedes Spiel war mit einem Tor Abstand. 3 davon gewinnt Dresden, Kassel nur 1. Aus den Birken hat eine Fangquote von 95,6% in den Playoffs, und Dresden scored jetzt gar nicht so überragend. Also Andrew Jogan ist 9. der Scorerliste, Travis Turnbull ist 14. der Scorerliste. Das sind die einzigen beiden jetzt in den Playoffs in den Top 15. Aber die machen halt die wichtigen Tore. Also Jogan hat dieses Tor gemacht beim 1-0-Sieg in Spiel 1. Turnbull hat jetzt 2-mal getroffen bei diesem 4-3-Sieg in Spiel 4, darunter den von dir angesprochenen Game-Winner auch erzielt. Also die sind halt dann in den entscheidenden Situationen da. Und ja, auf der einen Seite positiv für Dresden, auf der anderen Seite hat Kassel, die sind eine Niederlage von der nächsten Pleite entfernt, nachdem sie ja in den letzten beiden Jahren ja schon Erster geworden sind in der Hauptrunde und dann trotzdem den Aufstieg nicht geschafft haben.
Ja, und die Frage ist natürlich, wenn die jetzt wirklich rausgehen, ob dann irgendwann da auch mal der grundsätzliche Frust einsetzt, weil was willst du mehr machen, als dreimal die Hauptrunde zu gewinnen und wahrscheinlich in der höchsten Etat der Liga zu haben und die Halle umzubauen und sogar irgendwelche Silbermedaillengewinner von 2018 zu verpflichten? Und irgendwie klappt es trotzdem nicht, ne? Also, ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass in Kassel dann doch, ja, hat der Frust so richtig tief sitzt, weil man dann ja sogar zweimal noch nicht mal ins Finale gekommen wäre.
Ja, also genau.
Es ist ja nicht so, dass du sagst, ja komm, es ist so wie bei Edmonton letztes Jahr, das ist halt ein Spiel, da kann was passieren, so ein Game 7 im Finale oder so. Aber wenn du dann im Halbfinale schon zweimal rausgehst und jetzt sogar theoretisch relativ schnell, also hart. Ein Satz noch zu Dresden, natürlich krass ist, klar, das ist auch generell die Struktur der Liga, dass du natürlich dann häufiger Leute holst, für die es nicht mehr in der ersten Liga reicht, die natürlich ein gewisses Alter erreicht haben. Aber so die Leistungsträger in Dresden sind jetzt auch nichts für die nächsten 10 Jahre. Ne? Also aus dem Birken ist 40, Turnbull 38, Leblanc 35, Wall 35, Jogen 33. Also klar, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass in Dresden gerade sehr viel in der Jugendarbeit passiert. Vielleicht schaffen sie es ja wirklich quasi mit den Alten hochzukommen und dann immer wieder in den nächsten Jahren Leute aus ihrer guten Jugendarbeit einzubinden und dann den Umbruch zu schaffen.
Du musst halt auch sagen, es zeigt halt wieder mal, wie groß der Sprung auch von DEL zu DL2 ist, wenn das die angesprochenen absolute Leistungsträger sind in der DL2, die halt in der DEL keine große Rolle mehr gespielt haben, so in den letzten Jahren.
Ja, und natürlich bei Dresden krass, wie viele Doppelflaggenspieler da sind. Also klar heißt es immer, in der DL2 darf man ja nur 4 ausländische Spieler einsetzen, aber da laufen natürlich schon 7, 8, 9 rum, ne, die das Eishockeyspiel nicht in Deutschland gelernt haben.
Kurz zum anderen Halbfinale, ist noch spannend, ne? Weil Ravensburg wieder ausgleicht. Jetzt können wir sagen, Flop ist, was sie auswärts spielen, 1-5 und 1-8 da in Krefeld. Top aber allerdings, wie sie dann antworten, jeweils nach diesen klaren Niederlagen und zu Hause halt jeweils nach Verlängerungen gewinnen. Da steht es also 2-2. Es gibt noch Hoffnung für die Düsseldorfer. Okay.
Ja, aber ich finde, wenn man auswärts immer solche Klatschen bekommt, dann ist es auch wirklich schwer, glaube ich, in ein Auswärtsspiel zu gehen. Und 2 haben sie maximal noch, wo sie dann auch mal ein Spiel gewinnen. Weiß ich nicht. Also das ist natürlich top Krefeld, also nicht nur wie viele Tore da fallen und wie stark die erste Reihe da ist, sondern auch diese ganze Euphorie, Halle war schon wieder aus. Ich meine, das generell ist top mal am Wochenende. Alle Spiele in DEL 1 und DEL 2 waren ausverkauft am Wochenende. Alle. Das ist schon, ja, klar, es sind Playoffs, sind Halbfinale, es geht um viel.
Ja, nee, aber ja.
Aber ist trotzdem gut.
Ist auf jeden Fall gut.
Weil die Preise jetzt auch nicht gerade niedriger geworden sind. Also ein Bekannter von mir, der geht nach Köln, der hat gesagt, also der, wenn das mit den Hauptrundenpreisen vergleicht, da ist schon ordentlich angezogen worden. Aber klar, die Leute wollen jetzt dabei sein.
Schauen wir in die Playdowns. Die selber Wölfe, natürlich ein Flop, abgestiegen 0-4 jetzt gegen die Eisbären Regensburg, nachdem sie ja gegen Kaufbeuren in der ersten Playdown-Runde 3-3 gespielt haben. Also sie haben ja 0-1 Rückstand gehabt, aber sie haben 3-3 gespielt. Also diese Serie zumindest da in diesem Duell nicht verloren. Da war es eng, nicht mehr eng jetzt gegen Regensburg. Der Meister von 2024 sichert sich also den Klassenerhalt, Eisbären Regensburg. Vor allem stark auch der Torwart Jonas Nefin. 94,1% Fangquote in den Playdowns. Alle 11 Spiele gemacht. Vorne David Morley, 18 Punkte in 11 Spielen. Corey Trevino, 12 Punkte in 11 Spielen. Und jetzt auch in Spiel 4, dass sie knapp mit 4-3 gewonnen haben. Morley auf Zuspiel von Trevino mit dem 1-0 und dann am Ende auch mit dem Game-Winner. Gleiche Kombination. Morley mit dem Tor, Trevino mit der Vorlage. Die Eisbären Regensburg sichern sich den Klassenerhalt.
Wo die Torhüter hingegen nicht so geil sind oder waren, weil die Saison ist vorbei, ist bei den Tilburg Trappers. Die waren ja Erster in der Oberliga Nord nach der Hauptrunde und sind jetzt im Halbfinale gegen den Zweiten der Oberliga Süd, gegen Bietigheim mit 0-4 raus. Aber nicht nur, dass sie kein einziges Spiel gewonnen haben und alles verloren haben, sondern sie haben in den 4 Spielen 26 Gegentore kassiert. Was natürlich andererseits ein Top ist, wie stark Bietigheim vor dem gegnerischen Tor ist. Also die Tore waren, glaube ich, 6, 7, 7, 6 oder sowas. Das ist schon echt beeindruckend gegen den Tabellenführer der anderen Gruppe.
Ja, Bietigheim also Top im Finale und mit der Möglichkeit, nach dem Abstieg letztes Jahr oder also dem durchgereicht werden von DEL in Oberliga, jetzt wieder zurückzukommen in die DEL2. Schauen wir zu den Frauen, da können wir schon ankündigen, dass wir noch einen längeren Vorschau-Podcast auf die Weltmeisterschaft morgen veröffentlichen werden, auch unter anderem mit einem Interview mit Laura Kluge, das du geführt hast. Beide Testspiele jetzt gewonnen, das ist natürlich auch top, gegen die Schweiz nach Verlängerung, gegen Japan nach 0-2 Rückstand, nach Penaltyschießen sich durchgesetzt, also auch so ein kleiner Vorgeschmack. Ja, Japan ist ein Gegner in der Gruppenphase. Also wir reden viel über Schweden natürlich, aber das Spiel gegen Japan auch noch nicht gewonnen. Jetzt im Testspiel haben sie geschlagen. Tore von Svenja Vogt in der regulären Spielzeit und dann beide Welke-Zwillinge mit den Treffern im Penaltyschießen. Sandra Abstreiter hat da alle gehalten. Und ja, auch gut für Deutschland, dass eben diese Reihe Vogt, Welke, Welke, die spielen ja zusammen, alle drei im College, dass die jetzt so entscheidend da auch sich hervortut. Denn genau das ist auch so ein Thema als für die Weltmeisterschaft. Tiefe bei den deutschen Frauen und die zeigt sich da in der Vorbereitung schon.
Genau, aber da kümmern wir uns morgen noch mal intensiver drüber. Gucken wir nach Europa, oder?
Ja.
Ich würde sagen, Schweden, Brynäs mit 2 Siegen am Wochenende ist ganz gut dabei. Gleichzeitig gucken wir in die Schweiz. Fribourg führt jetzt 3-1 gegen Lausanne. Cahun punktet jetzt nicht mehr. Also er war ja der beste Spieler, sozusagen der beste Center im Viertelfinale in der ganzen Liga. War ja auch dann Topscorer. Aber im Halbfinale läuft es noch nicht so gut. Und ja, da könnte es für Lausanne jetzt auch schon vorbei sein.
Salzburg haben wir noch, die ersten beiden Finalspiele gewonnen haben gegen den KLC. Salzburg hat dreimal in Serie Meister. KLC war Erster in der Hauptrunde. Salzburg führt jetzt 2-0 im Finale in Österreich bzw. in der Ice Hockey League. Übrigens, kurze Korrektur. Sandra Abstreiter hat 4 der 5 Penaltys gehalten. Nicht alle. Einen hat sie reingelassen. Nur Vollständigkeit halber.
Ja, da wird darüber zu reden sein, Herr Vetter. Machen wir NHL jetzt mal. Gucken wir da. Also abgesehen von Ovechkin, gucken wir da nochmal hin.
Logisch.
Ich würde sagen, ne?
Ja, wir fangen mit Crosby an, oder? Also jetzt meine die ja. Großen beiden der letzten 20 Jahre. Ovechkin holt den Gretzky-Rekord und Crosby scored er zuletzt auch super. Wir hatten das Thema in 20 Spielzeiten jetzt immer einen Punkt pro Spiel. Wayne Gretzky da überholt und jetzt ein Hattrick in Dallas geschossen. Also irgendwie auch der hört nicht auf zu scoren.
Nee, der hört nicht auf, der bleibt auch immer gut. Und wer auch nicht aufhört, ist St. Louis. Also die Blues gewinnen einfach schon wieder am Wochenende. Haben 5-4 gegen Colorado dann gewonnen. Wie viele Siege sind jetzt in Folge? 11, 12? Ich blick schon gar nicht mehr durch. Aber
ja, auf jeden Fall ist der Franchise-Rekord jetzt, ne? Weil den hatten sie eingestellt. Ja, genau. Also
auf jeden Fall sind sie jetzt fast sicher schon in den Playoffs, würde ich sagen. Ne? Also das hätte ja vor 4, 5 Wochen auch keiner gedacht. Aber sie haben jetzt 8 Punkte Vorsprung. Gut, Carey hat noch 2 Spiele weniger, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Blues jetzt nochmal komplett einbrechen. Also es ist schon absolut beeindruckend, was die machen.
Ja, dann wollten wir kurz schauen, wie viel sind es? 12 müssten es jetzt sein, oder? Ja, genau. 12 Siege in Serie sind es. Und
was auch für Gegner, ne? Also mehrfach gegen Colorado und so auch gewonnen.
Ja, und
ne?
auch glatt. Und alles, ne? Also die letzten 10, 10-0-0 steht da. Das ist auch mal eine Bilanz so nach 78 Spielen, wenn es in die Playoffs reingeht, wenn du deine letzten 10, 10-0-0 hast, das ist nicht so schlecht.
Nee, sie haben von den letzten drei waren zwei nach Verlängerung. Einmal gegen Detroit, einmal gegen Pittsburgh.
Ah ja gut, 10-0-0 ist ja klar, weil den einen Punkt kriegst du ja, wenn du verlierst. Sehr logische Quatsch.
Ja, aber das ist ja negativ in der NHL. Müssen wir mal über Connor Bedard reden? Also ich habe natürlich das Spiel geguckt, Washington gegen Chicago. Und ich glaube, der ist mir im zweiten Drittel zum ersten Mal aufgefallen. Der schwimmt irgendwie so mit, sieht überhaupt nicht aus wie jemand, der aufs Eis kommt und du denkst, der hat Lust, das Spiel zu übernehmen, das Spiel zu prägen, was Auffälliges zu machen. Der spielt so ein bisschen Viertreihen-Eishockey, kommt mir langsam vor. Also, ne? Locker bleiben, der Mann ist 19, das Team ist grottenschlecht, die Stimmung ist nicht gut. Da kann man jetzt von einem 19-Jährigen auch nicht erwarten, dass der irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holt. Und ich glaube, ich bin jetzt auch ein bisschen früh dran und das soll jetzt auch alles andere als Abgesang sein, aber vielleicht ist er doch nicht das Über-Talent, für das wir ihn gehalten haben. Oder er muss halt irgendwie in eine andere Umgebung, vielleicht verlängert er ja auch gar nicht gut. Klar, ist natürlich Restricted Free Agent nach der Saison, aber wer weiß schon, vielleicht ist Chicago halt doch nicht der richtige Ort für ihn oder zumindest die aktuellen Blackhawks sind nicht. Ich traue mir natürlich durchaus zu, noch eine absolute Weltkarriere zu starten, aber ich muss sagen, ich bin ein kleines bisschen enttäuscht von den ersten beiden Saisons, muss ich sagen.
Das Ding ist halt einfach auch, das ist halt das Schicksal, wenn du als Nummer 1 Pick reinkommst in die Liga. Ne? Du spielst in einem schlechten Team. Also das hatten vor ihm schon andere. Ne? Also,
ja, aber ich finde so ein Crosby, so ein Ovechkin, so ein McDavid hatten am Anfang zwar auch keine dollen Teams, aber die sahen anders aus als Bedard jetzt.
Ja, eben, das meine ich. Ja? Also da, das ist so irgendwie so in Richtung Bedard. Ja, mein Gott, damit musst du halt auch jetzt leben. Damit musst du zurechtkommen und damit daraus musst du das Beste machen. Und ich will nicht zu viel reininterpretieren, aber du hast dann teilweise schon so Einstellungen, so Kameraeinstellungen, wenn die Kamera close auf ihm ist. Also so richtig glücklich sieht er nicht aus. Wäre schon glücklich, wenn er verliert, ja, aber jetzt einfach auch, damit musst du halt zurechtkommen. Also kein Nummer 1-Pick hat gleich die President's Trophy gewonnen in seiner ersten Saison, glaube ich, ne? Weil die Mannschaft ist halt einfach schlecht, in die man reinkommt.
Ja, in der Regel, also zumindest nicht mehr in der Liga mit mehr als 6 Teams, sagen wir mal so, ne?
Genau.
Damals ging es wahrscheinlich noch ein bisschen anders, ne? Aber also ich finde ja auch, klar, er hat jetzt immerhin 20 Tore gemacht, so ist jetzt nicht, ist ja nicht so, als wird er gar nichts funktionieren, er hat auch 40 Vorlagen gemacht, also er ist bei 60 Punkten nach 77 Spielen. Das ist natürlich gut, gerade für einen 19-Jährigen. Aber wenn man sich andere Werte anguckt, Schussverhältnisse, Expected Goals, bla bla bla, alles negativ, ne? Und das teilweise deutlich negativ. Und er steht bei extrem vielen Gegentoren auf dem Eis. Nicht immer seine Schuld, auch klar. Aber wie gesagt, ich glaube, er hat sich das auch selber ein bisschen anders vorgestellt.
Chicago, ein Team aus den USA, sollen wir generell mal sagen, die Teams aus Kanada, mal die Oilers aktuell ausgenommen, aber sind momentan top. Toronto ist echt super in Form, gewinnt auch wichtige Spiele gegen richtig gute Gegner, auch in der Division. Kürzlich ja dieser Sieg gegen Florida. Montreal 4 Siege in Serie bei Toronto. Mana mit einem Scoring-Streak. Stolarz ist heiß. Also sieht aktuell ganz gut aus für die kanadischen Teams. Auch im
Ottawa
Osten.
Nicht, ne? Ottawa hat wieder 3 Siege in Folge, ist auch fast durch, würde ich sagen. Dann hast du in der anderen Gruppe, Winnipeg steht ganz oben. Calgary, ja, ist gerade 6 Punkte zurück, hat aber noch 2 Spiele weniger, könnte es sogar auch noch schaffen. Einzig Vancouver ist nicht so doll und bei Edmonton muss man ja sagen, so schlecht es da gerade läuft. Die sind ja trotzdem relativ sicher in Playoffs und wenn McDavid und Dreisaitl dann irgendwann noch zurückkommen, sind die natürlich immer noch ein Titelkandidat. Also Stand jetzt würde ich mal sagen, 5 kanadische, also 5 der 7 kanadischen Teams in den Playoffs, das sieht ganz gut aus.
Jo, dann sind wir nochmal bei den Flops, oder? Würde ich sagen, aus der NHL. Columbus.
Weil du hast gerade schon ein Team erwähnt, ne? Mit Florida.
Florida, genau. Minnesota läuft es nicht gut. Also es gibt so ein paar Mannschaften. Also jetzt würde ich Florida vielleicht dann doch nochmal rausgreifen, weil das eine Mannschaft ist, die im Stanley Cup ja eigentlich spielen will. Aktuell Nico Sturmer nicht mit dabei bei den Florida Panthers. Ich will nicht sagen, dass das der Grund ist, dass die verlieren, aber das ist aktuell auch eine Nachricht aus Florida, dass der Sturm eben nicht spielt.
Ja, genau. Er hat sich verletzt, ist wie immer ist nichts bekannt, wie lange aus, also es ist jetzt nicht von einer Langzeitverletzung die Rede, aber zumindest hat er jetzt mal 2 Spiele schon nicht gemacht, glaube ich, oder waren sogar schon 3, ich weiß gerade gar nicht, auf jeden Fall mehr als 1. Und Freud hat 5 Spiele in Folge verloren, ist natürlich schon längst für die Playoffs qualifiziert, aber sag mal so, nach oben kommst du nicht mehr jetzt, du, also wird zumindest sehr schwer, die Leafs noch abzufangen, und das bedeutet denn ja eigentlich jetzt fast schon sicher, dass die Panthers in der ersten Runde auf die Lightning treffen. Und den wäre man, glaube ich, auch ganz gerne mal aus dem Weg gegangen.
Und andererseits die Leafs eben mit dem Lauf. Toronto würde statt jetzt gegen Ottawa spielen. Auch nicht so schlecht. Lass uns nochmal zurückspringen kurz in die DNL. Ne? Also das haben wir im deutschen Eishockey noch nicht besprochen. Dass die Junghandler Mannheim sich den DNL-Titel geholt haben gegen die Kölner Junghaie. Was machen wir damit? Ne? Also die Jungadler sind die Nummer 1 im Nachwuchs-Eishockey.
Wobei die ja in den letzten Jahren nicht mehr ganz oben waren. Da hatten sie allerdings, wie es auch immer hieß, irgendwie mehr oder weniger eine U18-Mannschaft von der DNL gemeldet. Ne?
Sind jetzt wieder die Nummer 1, sagen wir es mal so. Die letzten beiden, die wirklich dann aus dem Nachwuchs kamen und wirklich eine Rolle gespielt haben, waren Tim Stützle und Moritz Seider. Und jetzt ist halt die Frage, klar, kannst du immer sagen, ja, es sind viele Jungadler, Spieler in der kompletten Liga unterwegs, werden vielleicht dann auch woanders zu Nationalspielern. Aber grundsätzlich sollte, oder das ist die Frage jetzt an mich, an dich, geht es darum, einfach dieses Standing zu haben, okay, die Jungadler sind einfach auch eine Organisation der Adler Mannheim, wir haben dieses Internat, die sind einfach richtig stark. Oder muss es für die Adler Mannheim auch wieder darum gehen, da mal Spieler auch in die DL zu bringen? Für Mannheim.
Natürlich muss es darum gehen, und da haben wir quasi das umgedrehte Bedarf-Problem, weil die Adler halt immer ein Top-Team sind mit hohen Ansprüchen, ist es da schwierig, wenn du nicht gerade ein absolutes Ausnahmetalent bist, wie so ein Stützle oder ein Seider, da direkt eine Stelle zu kriegen. Ja, es gibt die U23-Regel, natürlich, und da wirst du bestimmt auch mal eine Chance bekommen, aber du wirst ja keine Chance bekommen, wirklich weiter oben zu spielen und Überzahl zu spielen und alles. Und das ist natürlich dann bei so einem Top-Team echt ein Problem. Aber trotzdem finde ich, wenn du ständig sehr viel Geld investierst, sehr gute Nachwuchsarbeit machst und auch der die Erfolge hast, weil dieses Jahr wird, also die U20 hat schon gewonnen, die U17 ist im Finale, bei der U15, gut, da hat Landshut gewonnen, aber da war Mannheim jetzt nämlich auch im Endturnier dabei, also da laufen ja anscheinend sehr gute Talente rum und die versuchen ja auch immer noch Talente von anderen Vereinen dann zu sich zu ziehen, die dann weitergebildet werden und hochkommen sollen, aber man bildet die doch bitte nicht nur dafür aus, dass sie dann ein Jahr später in Schwenningen spielen, oder? Also ich finde, da müsste deutlich mehr passieren.
Dustin Willhöft, Richard Skriva, Gustav Skriva, das sind jetzt so aktuell die 3 größten Namen bei den Jungadlern. Das sind dann auch Spieler, die wir bei der U20-Weltmeisterschaft sehen werden. Wieder bessere Jahrgänge auch insgesamt im deutschen Nachwuchs-Eishockey. Mal schauen, wo sie dann, also ob sie in der DEL Fuß fassen und wo sie dann Fuß fassen.
Reden wir noch über einen anderen jungen Spieler, allerdings einen, der Deutschland schon länger verlassen hat, nämlich über Julius Sumpf. Der Kollege ist mit seinem Team, mit Monken nämlich schon durch, 4-0 gewonnen die erste Serie. Er selber hat 3 Tore, 1 Vorlage in den 4 Spielen gemacht, also da könnte es noch weitergehen in den Playoffs. Allerdings David Lewandowski ist raus mit seinen Saskatoon Blades, die sind 0-4 raus. Er selber hat aber auch ein bisschen gescored.
Und noch ein Blick in die kanadischen Juniorenligen, nämlich in die WHL, beziehungsweise auch da zu den Playoffs. Gavin McKenna, 16 Punkte in 5 Playoff-Spielen bei den Madison Hat Tigers. 36 Punkte in den letzten 9 Spielen, der Bernd hat das vorher für euch ausgerechnet, das sind 4 Punkte im Schnitt. Und ein Scoring-Streak von 45 Spielen mittlerweile mit 116 Punkten. Die Madison Hat Tigers haben die Swift Current Broncos mit 4-1 geschlagen und sind jetzt in der 2. Playoff-Runde. Gar nicht so schlecht der Lauf von Gavin McKenna, der ja dann erst im Draft 2026 ein Thema wird.
Ja, und dann können wir doch den auch jetzt wieder abhalten und dann können wir so in 3 Jahren sagen, ja, irgendwie ist das doch jetzt auch nicht so richtig geil von dem, oder? Also, ja, ich würde sagen, wir beteiligen uns mal daran. Kennst du übrigens die Verbindung der beiden?
Ja, Cousins.
Ja, das ist doch verrückt, oder?
Ja.
Dass Connor Bedard und Gavin McKenna Cousins sind.
Verrückt, ja. Was es alles gibt.
Ja. Ja.
Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Wochenendes passt. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fitzer.
Und wenn ihr das täglich hören wollt, natürlich nicht ganz so lang, sondern immer um die 10 Minuten wirklich, dann am Dienstag bis Freitag, dann geht auf steady.de/bisselhockey, abonniert eben die 10 Minuten Eishockey und die Best of 7, unsere wöchentliche Kolumne. Ihr habt also in Ton und in Textform dann eigentlich alles, was das Eishockey-Herz begehrt.
So ist das.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.